Buchmessefunk, Literatur. Gelesen und diskutiert auf Detektor FM und Vorleser.net.
Hallo, herzlich willkommen zu Olga Grjasnowas Buchvorstellung Gott ist nicht schüchtern. Das ist das aktuelle Buch von Olga Grjasnowa. Mein Name ist Katrin Gottschalk, ich bin stellvertretende Chefredakteurin der taz. Und ich würde ganz kurz, bevor wir zu Olga und ihrem Buch kommen, einen Einschub machen. Und zwar möchte ich darauf hinweisen, dass unser Kollege oder beziehungsweise von der taz-Ex-Kollege Deniz Yücel ja immer noch in der Türkei in Untersuchungshaft sitzt. Deshalb gibt es hier auf der Buchmesse Solidaritätsbekundungen an verschiedensten Orten. Auch wir möchten sozusagen nochmal darauf hinweisen, er ist noch immer in Haft und wir fordern noch immer, dass er freigelassen wird. Er ist mittlerweile seit fast einem Monat in Haft und wie das so ist mit Dingen, die länger dauern, sie drohen in Vergessenheit zu geraten. Und deswegen an dieser Stelle nochmal die Erinnerung. Und am Samstag um 12.30 Uhr findet hier auf dem Sofa auch ein Gespräch statt mit Barbara Junge, meine Kollegin in der Chefredaktion, und Doris Akrab, eine gute Freundin von Deniz und auch taz-Redakteurin. Und da geht es dann um die Umstände der Haft, die Situation in der Türkei und ja, Pressefreiheit im Allgemeinen. Das kurz als Disclaimer. Genau, und im Prinzip, die Türkei spielt ja auch eine Rolle in deinem neuen Buch. Ich habe gerade gestottert. Ich hoffe, es ist okay, wenn wir uns duzen.
Ja, also ich hoffe es zumindest.
Okay, danke. Genau, die Türkei ist auch ein Ort, der im Buch eine Rolle spielt. Und da kommen wir vielleicht später nochmal darauf. Jetzt möchte ich Ihnen erst einmal kurz Olga Grjasnowa vorstellen. Sie ist in Baku in Aserbaidschan geboren worden, ist dann mit 11 Jahren nach Deutschland gekommen, hat Kunstgeschichte und Slawistik studiert und auch hier in Leipzig am Deutschen Literaturinstitut literarisches Schreiben. 2012 ist dann von ihr der Roman Der Russe ist einer, der Birken liebt, erschienen, ihr Debüt. Und damit ist sie dann auch gleich sehr bekannt geworden. Das ist die Geschichte von einer Frau, zwischen der es auch gewisse biografische Parallelen gibt zu Olga Grjasnowa, die eben auch mit 11 Jahren nach Deutschland gekommen ist und ihr Freund Elias stirbt und das führt zu so einer ganz anderen, aber auch zu einer Art Flucht dann nach Israel, der Hauptprotagonistin. Das fand ich nochmal ganz interessant. 2014 ist dann die juristische Unschärfe einer Ehe erschienen. Das ist die Geschichte einer, ist es eine arrangierte Ehe? Genau.
Es ist keine arrangierte Ehe, aber das ist auf jeden Fall eine Ehe, die nicht unbedingt aus Liebe geschlossen wurde.
Genau, das ist eine pragmatische Ehe. Ja. Genau, er ist schwul, sie ist lesbisch und es entspinnt sich eine Dreiecksbeziehung. Und ja, und auch da gibt es so einen Fluchtmoment, wo sie, glaube ich, in Aserbaidschan ist und dann so an Autorennen teilnimmt. Also auch so dieses selbstgewählte Ausbrechen. Beide Bücher sind mittlerweile auch als Theaterstücke am Maxim Gorki Theater in Berlin inszeniert worden. Nun ist eben gerade das dritte Buch erschienen, Gott ist nicht schüchtern. Ein Buch, das von Syrien erzählt, ganz aktuell. Von Diktatur, Protesten, Gewalt und Flucht. Und es erzählt die Geschichte von Amal und Hamoudi. Amal ist Schauspielerin in Damaskus. Er ist Arzt, ursprünglich auch aus dem Osten Syriens, hat dann aber in Paris studiert und muss dann aber zurück nach Syrien, weil sein Pass abgelaufen ist, um den einfach zu erneuern. Und die Szene, die du gerne vorlesen möchtest, ist jetzt sozusagen der Moment, als er dann gerade wieder in seinem Heimatort ist.
Genau, also das ist die Szene befindet sich noch ziemlich am Anfang des Buches, deswegen ja, sofort, ich muss die Seite noch finden. Genau, alles gut, danke. Genau, die Stelle befindet sich noch relativ am Anfang des Buches und Hamoud war gerade 2 Tage in Damaskus und hat sich jetzt auf dem Weg nach Deresor gemacht, wo seine Familie wohnt. Hamoudis Familie feiert seine Ankunft mit einem rauschenden Fest. Der Hof ist voller Onkel, Tanten, Cousins und Cousinen, Neffen und Nichten. Hamoudi hatte schon vergessen, wie anstrengend eine Großfamilie sein kann. Die Mädchen tragen Haarreifen, pompöse Kleider und kreischen, wenn die Jungen hinter ihnen herjagen. Dann wechseln sie die Rollen. Die Jungen laufen weg und die Mädchen verfolgen sie schreiend. In der Mitte des Hofes ist ein riesiger Tisch aufgestellt worden, der sich unter der Last der Speisen und Getränke biegt. Hamoudis Vater hat ein Lamm schlachten, mit Reis und Nüssen füllen und dann langsam über dem Feuer im Hof braten lassen. Seine Mutter wies die Dienstmädchen an, mehrere Tage lang Salat und Vorspeisen vorzubereiten, 7 Kilo Kebab und diverse Fische zu marinieren, Joghurt zu rühren und riesige Tabletts mit Baklava und Chebat-Gebäck aufzustellen. Hamoudi wird von einer Kinderschar belagert, an die er die aus Frankreich mitgebrachten Geschenke verteilt. Die Kinder haben ihr Spiel für einen kurzen Moment unterbrochen. Hamoudis Tanten laden den Gästen großzügige Essensportionen auf die feinen Porzellanteller. Seine Großeltern haben 7 Töchter und keinen einzigen Sohn, was die Töchter und vor allem der Großvater... Entschuldigung, Multitasking ist nicht so ganz meins. Seine Großeltern haben 7 Töchter und keinen einzigen Sohn, was die Töchter und vor allem der Großvater als ein großes Glück empfinden. Er hat all seinen Töchtern ein Studium ermöglicht und alle 7 entschieden sich für Medizin. Inzwischen arbeiten sie zwar in unterschiedlichen Fachgebieten, sind aber weiterhin unzertrennlich. Seine ganze Kindheit hindurch sah Hamoudi seine Tanten eng beieinander sitzen und im Sommer auf dem Dach ihres Hauses Nüsse und Süßigkeiten knabbern, während sie über die Nachbarn herzogen. Nach dem Essen liest Hamoudis Großmutter die Zukunft aus dem Kaffeesatz. Eine lange Schlange bildet sich vor der zierlichen, von Atrizis gebeugten Frau, die sich ungeduldig nacheinander die Tassen anschaut und den braunen Satz deutet. Sie ist eine der wenigen Wahrsagerinnen, der jungen Mädchen, keine Bräutigame und Söhne vorhersagt. In der Kaffeetasse von Hamoudis Cousine sieht sie einen Fisch, was Geld bedeutet. Auch Hamoudi bringt seine Tasse zu ihr. Sie streicht ihm über die Stirn, dann aber verfinstert sich ihr Blick und sie starrt lange seine Tasse an. So lange, dass Hamoudi sie lachend fragt, ob seine Zukunft wirklich so düster sei. Gott wird es richten, sagt sie schließlich. Spät am Abend fragt Hamoudi noch einmal nach seiner Zukunft, doch seine Großmutter schüttelt nur den Kopf und bittet um ein Glas Wasser. Am Morgen nach dem Fest, während das ganze Haus noch schläft, macht Hamoudi sich zur Stadtverwaltung auf, um endlich seinen Pass verlängern zu lassen. Die Sicherheitsmänner winken schlaftrunken durch. Die Flure sind eng, die Wände blassgelb gestrichen und mit einer grellgrünen Bordüre geschmückt. In einem stickigen Zimmer nimmt Hamoudi Platz und wartet, bis sein Name aufgerufen wird. Die Wartezimmer der Syrischen Republik haben viele Gemeinsamkeiten mit den Gefängnissen. Niemand weiß, wie lange und weshalb man in ihnen sitzen wird. Die Zeit hier ist auf ihre Unbestimmtheit hinausgelegt. Sie dient sich aus oder verrinnt. Möglicherweise wird ein ganzer Tag verstreichen, möglicherweise nur eine halbe Stunde. Hamoudi versucht allen möglichen Beschäftigungen nachzugehen. Handyspiele, E-Mails, ein vor Ewigkeiten angefangener Roman. Und doch ist sein Körper in permanenter Alarmbereitschaft, denn sein Name könnte jederzeit aufgerufen werden. 3 Stunden später darf er in ein winziges Zimmer eintreten und einem Beamten in einem nicht mehr ganz frischen weißen Hemd seinen Pass herüberreichen. Der hölzerne Schreibtisch ist mit Akten überladen. Auf manchen hat sich bereits eine Staubschicht gebildet. Darüber hängt ein großformatiges Porträt des Präsidenten Bashar al-Assad. Die Farben sind bereits verblichen. Der Beamte nickt und sagt: Kommen Sie um 4 wieder, dann können Sie Ihren Pass abholen. Draußen blendet das Licht und Hamoudi setzt rasch seine Sonnenbrille auf, die für den Resort zu elegant und zu teuer aussieht. Seine gesamte Garderobe passt nicht hierher, denkt er. Seine Mutter hat für ihn sogar gestern Nacht noch eine Galerie herausgelegt. Er nutzt die Zeit für einen Spaziergang durch die Stadt. dem nun entrückt erscheint wie seine ganze Kindheit. Die Straßen sind zu dieser Stunde leer. Viele der Bewohner halten Mittagsschlaf. Auch Hunde düsen im Schatten, während die Katzen sich unermüdlich durch die Müllcontainer wühlen. Um 3:50 steht Hamuti wieder im Warteraum des Bürgeramtes. Diesmal wird er sofort in das Büro des Behördenleiters gerufen, der ihn streng anschaut und verkündet: Sie können Ihren Pass wieder haben, aber Sie dürfen das Land nicht verlassen. Wie bitte? Fragt Hamuti. Der Sicherheitsdienst hat Bedenken, Sie wieder ausreisen zu lassen. Bitte wenden Sie sich an das zuständige Amt. Aber mir wurde in der syrischen Botschaft versichert, ich könne meinen Pass einfach verlängern lassen. Es sei keine große Sache. Wo war das? In Paris. Dann wenden Sie sich doch bitte an die Kollegen in Paris. Aber dafür müsste ich erst ausreisen können. Ich werde nicht mit Ihnen diskutieren. Mit einem ausdruckslosen Gesicht öffnet der Beamte die nächste Akte.
Dankeschön.
Das ist sozusagen die Geschichte, wie Hamoudi, der eben eigentlich in Paris lebt und da auch eine Freundin hat, sozusagen in Syrien strandet und unfreiwillig in so eine Situation reinrutscht. So eine Situation beschreibt, wie gerade die Revolution da beginnt.
Genau. Also Hamoudi ist kurz vor dem Ausbruch der ersten Demonstration nach Syrien nicht gerade freiwillig zurückgekehrt. Und Hamoudi ist auch nicht unbedingt jemand, der außerordentlich politisch gewesen ist oder sich überhaupt für die Entwicklung in Syrien interessiert hätte, sondern der hat eigentlich sein Leben sich in Paris eingerichtet. Der war auch zum Beispiel Schönheitschirurg. Also es ist halt fernab von vielen. Und der hat eigentlich schon eine sehr, sehr genaue Vorstellung davon, wie sein Leben auszusehen hat. Nur gibt es für ihn keine Möglichkeit mehr, Syrien zu verlassen. Und so bleibt er dort hängen. Und dann kommt es natürlich zu den ersten Demonstrationen, zum Einmarsch der Armee in die Stadt. Und er bleibt schließlich als fast der einzige Chirurg in der ganzen Stadt zurück und operiert.
Man merkt es bei der Stelle schon und das durchzieht das ganze Buch, so eine sehr genaue Beschreibung, also gar nicht mal so blumig, sondern eine sehr genaue Beschreibung von Syrien, von Leben da. Also so Essen wird sehr, sehr detailliert beschrieben. Was wird noch detailliert beschrieben? Auch, weil du gerade meintest, Schönheitschirurg, also ne, das ist sowas, was ich auch schon mal gehört hatte, dass es in Syrien dann eben auch so gängig ist, dass man sich dann mal die Nase operiert. Oder dann nimmst du Bezug auf Feroz, so eine arabische Musikerin, und das ist einfach wahnsinnig kenntnisreich. Und mein Gedanke war natürlich sofort, ob du da gelebt hast. Hast du mit Leuten gesprochen? Also wie war die Recherche für das Buch?
Mein Mann stammt aus Syrien, was natürlich auch die Wahl des Stoffes erklärt. Der kam selber 2013 nach Deutschland. Dann natürlich kamen mehr und mehr Geschichten von Freunden, von Familienmitgliedern hinzu, die auch versucht haben, entweder diese Flucht zu unternehmen oder die es probiert haben. Und so nach und nach ergab sich das Ganze. Und selbst bin ich in Syrien niemals gewesen. Zuerst wollte ich auch gar nicht einen Roman darüber schreiben, es war mir eigentlich sehr fern, sondern ich habe zuerst nur damit angefangen, wirklich zu lesen, und, weil ich auch gemerkt habe, dass ich eigentlich sehr vieles über die Geschichte des Landes nicht weiß. Also es war einfach so wahnsinnig viel, was mir vollkommen schleierhaft war, völlig unbekannt. Also ich kannte zum Beispiel die Geschichte von Israel sehr, sehr gut, aber bei der syrischen Geschichte hätte ich nicht vielleicht 2-3 Daten noch nicht mal aufsagen können. Und dann habe ich versucht, ziemlich alles zu lesen, was ich bekommen konnte. Was gar nicht so viel ist, wenn man kein Französisch und kein Arabisch lesen kann, dann ist es doch eine sehr überschaubare Menge. Und dann, als ich wusste, dass es unter Umständen Roman werden könnte, habe ich angefangen, Leute zu interviewen. Also nicht nur aus dem Freundeskreis, sondern auch Leute, die entweder diese Flucht unternommen haben oder zu der Zeit entweder in diesem Institut für dramatische Kunst in Damaskus oder in der Stadt Resort gelebt haben. Und einfach um zu wissen, ob das tatsächlich alles so stimmen könnte und was überhaupt passiert ist. Und dann habe ich nach Dokumenten gesucht, nach Videos, nach Fotografien und nach irgendwelchen Zeugnissen. Und dann bin ich nochmal gereist. Also ich hatte ein Stipendium in die Türkei für 7 Monate und bin natürlich, also es war in Istanbul, und bin natürlich viel an der Küste gewesen und auf Lesbos, in Athen und im Libanon. Um das mir so halbwegs erklären zu können.
Und dann, als du nach zum Beispiel Lesbos gereist bist, wie nimmt man so eine Situation dann wahr, wenn man halt aus Berlin kommt und einfach so aus so einem ganz normalen Alltag und dann irgendwie mit so, also genau mit dieser Grenze konfrontiert ist, über die wir sonst halt eben einfach in den Zeitungen lesen? Ne?
Ich finde, Lesbos war noch nicht mal das Schlimmste. Auf Lesbos hatten die Menschen wieder eine Hoffnung. Also es waren die Leute, die es schon geschafft haben. Viel schlimmer fand ich dagegen Libanon oder Izmir, wo Leute noch versucht haben, also wo die Leute noch geschwankt haben, ob sie wirklich sich in das Boot setzen sollen oder nicht. Wo die Leute nach einem möglichst guten Schlepper gesucht haben und oder überhaupt kein Geld hatten für die Flucht. Und das war eigentlich so die pure Verzweiflung, die man den Leuten angeschaut haben, die einfach nicht wussten, wie es weitergehen könnte und ob es weitergehen sollte oder nicht. Und da war auch noch, die Armut war eine ganz andere als auf Lesbos. Weil es wirklich darum ging, irgendwie noch das allerletzte Geld zusammenzukratzen und das irgendwie zu verdienen, wo man auch ständig Leute, also in der Türkei, auch in Istanbul, man sieht ständig Kinder, die betteln. Und das sind dann immer syrische Kinder. Und eigentlich zu wissen, das ist das Einzige, was mein Kind von diesem Kind unterscheidet, ist halt noch nicht mal die Sprache, die sie sprechen, oder irgendwie der Hintergrund, sondern lediglich der Pass. Und das ist schon eigentlich eine sehr ungewöhnliche Erkenntnis. Also wenn man einfach nur weiß, dass das Leben auch, es war auch nicht gerade das Leben, was sie sich vorgestellt haben. Und es ist auch nicht, nicht immer unbedingt die Unterschicht, von der man da spricht, sondern es ist einfach nur ein historischer Zufall, der den Leuten widerfahren ist. Und die eine Seite hatte Glück, die andere nicht. Und das ist, und man kann sich glücklich schätzen, dass man selber im Taxi sitzt und die anderen sitzen davor. Und das ist halt wirklich alles, das, die einzige Klärung dafür ist ausschließlich der Pass. Und ja.
Ist es, also so Szenen, also es gibt Szenen, die zum Beispiel wirklich die Situation in einem Boot beschreiben, von Izmir nach Griechenland. Es gibt auch Folterszenen, die beschrieben werden. Sind das dann tatsächlich also literarische Versionen von Geschichten, die dir erzählt wurden?
Ja, auf jeden Fall. Also das sind... es ist natürlich auch bei der Literatur geht es natürlich auch darum, im Gegensatz zum Journalismus, muss es wahrscheinlich sein. Also man kann nicht die ungewöhnlichsten Geschichten erzählen, sondern es muss so halbwegs wahrscheinlich sein und eigentlich nicht wirklich ins Extreme gehen, sodass es noch nachvollziehbar ist und realistisch. Und wenn man der Prämisse folgt, dann sind es die Geschichten, die, also ich habe dann jeweils 2 Fluchtrouten genommen und die dann aus mehreren Zeugenberichten so konstruiert, dass es so hätte passieren können. Hoffe ich zumindest.
Genau, die andere Person, um die es auch im Buch geht, ist Amal. Sie ist eben Schauspielerin in Damaskus und vielleicht kannst du einmal beschreiben, in welcher Welt sie eigentlich lebt, in welcher Situation sie ist, als dann gerade so die Demonstrationen beginnen, denen sie sich ja dann doch auch schnell anschließt.
Amal gehört eigentlich der Oberschicht an. Sie hat einen Vater, der sehr wohlhabend ist und sich sehr, sehr, sehr gut. Und ihr Vater hat sich sehr gut mit dem Regime arrangiert. Zum Beispiel, als es die ersten Zweifel oder als es zu den ersten Demonstrationen gibt, dass zu den ersten Demonstrationen kommt, das Erste, was Amals Vater macht, er hängt der Imperatorie von Bashar al-Assad in seinem Büro auf. Und nach und nach festigt er seinen Kontakt zur Macht oder möchte diesen auch nicht verlieren. Und Amal hat das eigentlich alles nie hinterfragt. Also sie ist auch nicht gerade politisch und die hat sich nie tatsächlich irgendwelche Gedanken gemacht darüber, wie ihr Leben aussieht. Die hatte immer diesen Traum, Schauspielerin zu werden. Natürlich träumte sie vom Theater, aber letztendlich ist sie bei den Soap Operas gelandet und hat gerade eine abgedreht, was natürlich ihr auf der einen Seite eine Berühmtheit verspricht und sehr, 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 sehr viel Geld für die Verhältnisse dort. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch nicht gerade das Intellektuelle, wonach sie sich gesehnt hat. Und mittendrin wird sie eigentlich entdeckt sie die Demonstration für sich und fängt zum ersten Mal wirklich über ihr Leben nachzudenken und da auch ihren Vater in Frage zu stellen.
Genau, was würdest du sagen, warum, also was löst es in ihr aus, dieses Infragestellen oder dass in dem Land sich was bewegt, das macht ja auch was mit ihr, wie sie dann zum Beispiel auch vom Geheimdienst entführt und auch misshandelt wird, ist das, also ich fand, das ist jetzt eine komische Frage, ist fast suggestiv irgendwie, ich fand total stark die Beschreibung, wie sie auf so einer Demonstration ist und dann die Beschreibung ist, dass sie das erstmal das Gefühl hat, wirklich frei zu sein. Ist das so ein bisschen so ihre Geschichte, auch so eine Art Emanzipationsgeschichte innerhalb dieser Revolutionsgeschichte?
Auch auf jeden Fall. Also weil sie wirklich sich zum ersten Mal ihrer Stellung bewusst wird oder auch dessen, was ihr Leben ausmacht. Und die ganze Revolutionsbewegung, ich glaube, das ist, man wusste ja alles in Syrien. Das war nicht so, dass man nicht wusste, dass es dass das Regime böse ist und dass Leute verschwinden. Also es war alles bekannt. Aber es ist, glaube ich, zum ersten, dass wirklich, zumindest für meine Generation, war es das erste Mal, dass Leute sich wirklich dagegen aufgelehnt haben und versucht haben, etwas zu ändern. Und dann war es natürlich der arabische Frühling, wo Leute sich angezündet haben, wo Mubarak irgendwann mal gestürzt wurde. Und das hat, glaube ich, sehr viel ausgemacht. Und zum ersten Mal war wirklich alles möglich im Leben. Das war das erste Mal das Gefühl für die Generation, dass es tatsächlich etwas, dass das Leben auch anders aussehen könnte. Also dass es nicht nur diese ewige Herrschaft von Assad, dass sämtliche Grundschulen nach ihm benannt wurden und also eigentlich das komplette sowjetische System, wo es halt den einen Herrscher gibt, überall sind seine Bilder in jeder Ecke, man entkommt ihn nicht. Und in der Schule lernt man sein Leben auswendig und versucht, seine Zitate zeitlich einzuordnen. Also
das sind alles nicht wir, ne? Das fand ich auch interessant, diese Parallele, also bei der Beschreibung des Geheimdienstes, also dass man sich mit Freunden trifft und dann mit der einen Person redet man eher nicht, weil man weiß, das ist jemand vom Geheimdienst, da muss ich auch sofort an so DDR-Stasi denken.
Ja, das ist dasselbe System. Sie haben das System ja in der DDR studiert. Also und Hafez al-Assad, der Vater von Bashar al-Assad, war sehr lange in der Sowjetunion und hat dort, glaube ich, auch einiges sich abgeguckt und dann natürlich noch die praktische Ausbildung in der DDR. Und dann selbst jetzt in Berlin, also in sehr vielen Gruppen gibt es immer noch Leute, die dem Regime berichten. Also das ist nicht so, dass das Regime nur in Syrien geblieben ist, sondern es ist auch in Deutschland ziemlich weit verbreitet. Also dass es halt immer noch der Geheimdienst größere Gruppen von Syrern überwacht und sich immer noch irgendwie versucht auszumachen, wer dazugehört oder wer nicht zum Beispiel. Weil man hier die syrische Botschaft hat mal gefälschte Pässe ausgestellt. Also Leute, deren Pass abgelaufen ist und die sich die dringend einen Pass gebraucht haben. Die sind zu der syrischen Botschaft gegangen, haben sehr viel Geld bezahlt und dann eine Fälschung bekommen, damit sie an der nächsten Grenze festgenommen werden. Also sind halt immer noch, also die Rechtsstaatlichkeit hört nicht, also beziehungsweise das Regime ist auch hier. Das ist nicht nur dort.
Ich habe mir ein Zitat aufgeschrieben, das kommt auf Seite 80. Ich glaube dann, also der spricht Amal mit ihrem Vater über die Revolution. Und der Vater sagt zu ihr, ihr glaubt, es sei romantisch, aber es steht zu viel auf dem Spiel. Wir sind nicht bereit für eine Revolution. Wir haben keine Parteien, keine Zivilgesellschaft. Unsere Beamten sind korrupt und ineffektiv. Und so ein bisschen ist die Frage, hat er nicht einfach recht?
Womöglich. Und das war auch das Hauptargument gegen die Revolution. Ich meine, es ist ja halt alles ein Dilemma. Ich meine, auch er hat natürlich vollkommen recht, aber es ist halt trotzdem, also es ist halt eine Entschuldigung dafür, dass es so weitergeht. Es ist halt einfach alles sehr kompliziert.
Ja, also genau dieses Komplizierte beschreibst du auch sehr schonungslos in dem Buch. Und irgendwie ist ja die Situation auch gerade einfach aussichtslos. Ne? Also so, wer kämpft gegen wen und wer hat noch Geld und so weiter. Und ist das Buch vielleicht auch so eine Art Versuch zu verarbeiten, was da passiert? Also, weil ich kann mir vorstellen, also klar, es gibt die persönliche Verbindung, aber es ist ja, man ist ja hier in Deutschland auch in so einer Situation, man sieht, es ist schlimm, der Krieg hört nicht auf, es wird nichts gemacht oder nicht ausreichend gemacht. Und es ist so ein Buch denn auch eine Variante, damit irgendwie umzugehen?
Ich denke schon, es ist für mich auch selber, ich kann eigentlich, für mich bedeutet Schreiben eigentlich ein Nachdenken. Muss es. Ich kann nicht wirklich ernsthaft über irgendwas nachdenken, bevor ich es nicht aufgeschrieben habe. Und für mich war das eine Möglichkeit, vielleicht mir selber in der Entwicklung des ganzen Konflikts ein bisschen klarer zu werden und überhaupt eigentlich zu verstehen, wie gegen wen kämpft, was auch eine ganze Weile bei mir gedauert hat.
In Artikeln über sie wird dann auch immer wieder darauf hingewiesen, wahrscheinlich auch, weil es eben jetzt zum Beispiel in diesem Buch, aber auch in anderen Büchern eben auch viele Parallelen gibt zu ihrem eigenen Leben. Und sie sind ein sogenannter Kontingentflüchtling. ihre Familie ist 1996 ja. aus der ehemaligen Sowjetunion nach Deutschland gekommen. Und genau, ich habe mich gefragt, da wird dann immer darauf hingewiesen, weil Flucht hier, Flucht da, aber lassen sich diese Fluchtgeschichten überhaupt vergleichen?
Nein, also auf gar keinen Fall. Ich meine, bei uns war das auch keine Fluchtgeschichte, sondern es war eine sehr privilegierte Art der Auswanderung. Wir haben uns um ein Visum beworben und es hat zwar länger gedauert, aber dann haben wir es bekommen. Wir hatten von vornherein eine gültige Aufenthaltsgenehmigung für Deutschland. Also wir mussten nie diesen Asylprozess durchlaufen, mussten halt nie zu irgendwelchen Verhören oder auch nur irgendwas zu beweisen, außer der jüdischen Herkunft. Und das ging in unserem Fall ziemlich einfach. Aber es ist, und auch diese jüdischen Kontingenzflüchtlinge, also was wir eigentlich sind, wir sind die klassischsten Wirtschaftsmigranten. Also die vor allem bei dem CSU-Parteitag so schön gerne verdammt werden. Also das bin ich. Das ist halt das Schlimmste, was Deutschland zustoßen kann. Also in der im Regelwerk der CDU. Also wir kamen halt einfach, weil wir natürlich in der Rechtsstaat fanden wir ganz, ganz angenehm. Und natürlich wollten wir auch, dass es uns wirtschaftlich besser geht. Wir sind nicht wirklich von dem Krieg geflohen und auch nicht wirklich vor irgendeiner Diskriminierung. Ich meine, und das ist eigentlich auch eine ganz witzige Geschichte mit den jüdischen Kontingenzflüchtlingen sowieso. Das war damals der historische Fehler der DDR, dass sie alleinstehenden jüdischstämmigen Männern erlaubt haben, sich in Berlin niederzulassen. Und sie haben halt nicht damit gerechnet, dass die DDR so schnell zugrunde gehen und dass halt vor allem so viele Juden kommen. Und dann und das hätte sich dann bei der BRD nicht so gut gemacht, werbetechnisch, dass man plötzlich die Juden an den Grenzen abgewiesen hätte. Und so hat man das Programm laufen lassen. Dann kam halt natürlich so eine Viertel, also über eine Viertelmillion Leute ins Land, ohne dass irgendjemand sie wirklich eingeladen hätte. Oder ich meine, und dann... Und dann kam es natürlich auch zu den ewigen Grabenkämpfen in jüdischen Gemeinden, also ich weiß nicht, wie ich das formulieren kann, die deutschen Juden sich über die russischen Juden aufgeregt haben und die anderen auch. Also es ist halt so die alte Integrationsgeschichte im Kleinen.
Es ist so eine wiederkehrende Thematik in allen drei Büchern von Ihnen, dass sie zum Teil immer auch ein bisschen was Persönliches haben. Also jetzt bei dem Buch zum Beispiel, die Fluchtgeschichte ist ihre eigene ist nicht, und deine eigene ist nicht gleichzusetzen mit dem Buch, aber es gibt die Fluchtgeschichte deiner Oma, habe ich gelesen, die da dann aber schon mit reingespielt hat.
Was halt natürlich so die Erinnerung, also die Fluchtgeschichte meiner Oma war natürlich das, was immer erzählt wurde bei uns zu Hause, bei jedem einzelnen Feiertag oder auch nur auf dem Spielplatz. Das ist halt worum es halt immer gekreist hat, wie meine Großmutter 14-jährig alleine mit ihrem 9-jährigen Bruder vor die Nazis geflohen ist. Halt über 3-4 Jahre und dass es dann 2012 bis 2015 wieder losging. Dann dachte ich, also weil die Emotionen waren doch die gleichen, also einfach diese komplette Hoffnungslosigkeit, dass man weiß, man muss fliehen, aber wohin? Und dass obwohl man irgendwie so noch ein sehr ordentliches und gutbürgerliches Leben hatte, von einem Tag auf den anderen ist davon nichts übrig. Aber das ist halt dieses, das ist nichts, was ich jemals selber erlebt hätte. Also wir hatten eine sehr lange Vorbereitungszeit und also es war auch in meinem Fall eine Auswanderung, keine Flucht.
Ist es für Sie aber wichtig zum Schreiben, dass Sie sozusagen selbst auf irgendeine Art mit Ihnen oder aus der Familie Anknüpfungspunkte haben an Ihre Protagonistin, dass Sie Ihnen dadurch näher sind?
Ich glaube, man muss sich auf jeden Fall, oder es ist schön, wenn ich mich reinversetzen kann in die welche Person, aber es ist noch nicht mal unbedingt persönlich. Zum Beispiel im zweiten Buch geht es sehr viel um Ballett und also wenn ich eins bin, dann ganz sicher eine Bewegungslegasthenikerin. Also bevor ich verstehe, ob man jetzt irgendwie den Schritt nach links oder nach rechts.
Du hast Tanzwissenschaften auch studiert.
Weil ich dachte, das wäre so schön wie Kunstgeschichte, wo man sich das einfach nur theoretisch anschaut. Aber es hat sich schon in der ersten Woche rausgestellt, dass man sich beieinander rollen muss. Oder halt irgendwelche Choreografien nachtanzen. Ich war halt sofort draußen. Also, ich glaube, ich war mit so einem enormen Abstand die schlechteste Schülerin, die sie jemals erlebt haben. Dass sie auch selbst nicht so ganz wussten, wohin eigentlich mit mir. Und dann habe ich ihnen den Gefallen getan, nicht mehr hinzukommen.
Das Buch ist, also so ein bisschen die Intention des Buchs, nehme ich an, ist ja auch so zu zeigen, okay, hinter all diesen Menschen, die jetzt nach Deutschland kommen, die nach Europa kommen und zum Beispiel aus Syrien geflüchtet sind, stecken eben auch jeweils sehr individuelle Geschichten. Das sind aber beides sehr, sehr traurige Geschichten. Das Buch, als du das geschrieben hast, ist ja jetzt schon wieder ein bisschen her. Würdest du immer noch sagen, dass, also könnte man jetzt vielleicht schon positivere Geschichten auch des Ankommens erzählen?
Ich glaube, das wird nicht schöner, also immer noch nicht. Und vor allem jetzt, wo die Grenzen komplett dicht sind, sind die Geschichten, glaube ich, noch grausamer geworden, als sie es noch vor 2 Jahren waren. Also vor 2 Jahren gab es zumindest noch eine Hoffnung. Also natürlich war das alles mit kompletter Gefahr verbunden, aber mittlerweile ist es eine komplette Hoffnungslosigkeit. Das ist, was ich glaube ich auch mit dem Buch sagen wollte, ist unter Umständen auch, dass es halt auch jedem von uns passieren kann. Also dass wir uns gar nicht so sicher sein können, dass es halt nur die Flüchtlinge sind, sondern die Leute, die jetzt als Flüchtlinge bezeichnet werden, vor 7 Jahren dachten sie auch niemals daran. Und das ist halt etwas, was wir glaube ich immer vergessen. Ich meine, vielleicht könnten wir auch sonst nicht leben, wenn wir es nicht, wenn wir es jeden Tag vor die Augen halten würden. Aber es ist halt trotzdem etwas, was bei der ganzen Debatte immer unterschlagen wird, dass es auch offener Zufall ist, wer wo landet.
Ein Zufall des Schicksals. Es ist so, dass das Amal, um jetzt bei ihr zu bleiben, sie flieht erst nach Beirut, lebt da und flieht dann weiter zusammen mit ihrem Freund Youssef und landet dann im Prinzip in Berlin. Und was könntest du dir vorstellen, wie geht Amals Leben weiter? Es ist ja so eine Situation, man ist da, wollte eigentlich gar nicht da sein. Also es ist ja eben auch so dieses nicht freiwillig gehen und dann irgendwo sein, wo man sich anpassen muss, weil erwartet wird, dass die Leute sich eben anpassen, weil wir sind ja so freundlich, sie aufzunehmen. Wenn du dir jetzt einfach sozusagen die Protagonistin Amal, wenn du sie weiterdenkst, was glaubst du, was sie jetzt gerade machen würde?
Ich glaube, die wird sich über kurz oder lang anpassen. Was ist tatsächlich etwas, was meistens passiert. Also in den meisten Fällen. Ich meine, natürlich sind die ersten Jahre ziemlich hart und das dauert, aber letztendlich ist Anpassung, glaube ich, genau das, was geschieht.
Vielleicht kannst du genau beschreiben, was du mit Anpassung meinst, also so Verhaltensweisen oder...
Ja. Natürlich, man benimmt die Sprachen und gewisse Verhaltensweisen und man findet sich damit ab. Also es ist natürlich auch noch typabhängig, ob man in die komplette Nostalgie verfällt oder ob man tatsächlich sich ein neues Leben aufbaut. Was dann natürlich auch vollkommen verschieden ist von dem, was man sich eins erträumt hätte.
Es ist ja bei ihr so, sie ist dann in Berlin und macht dann so eine Kochsendung irgendwie, was ja auch total absurd ist, dann so dieses Vorzeigen, hier die geflüchtete Frau, die jetzt mal schön kochen kann. Und es gibt im Buch diesen Einsatz, diese 2 Sätze. Die Welt hat eine neue Rasse erfunden, die der Flüchtlinge, Refugees, Muslime oder Newcomer. Die Herablassung ist in jedem Atemzug spürbar. Erste Frage, ist das sozusagen eine Wiedergabe deiner Meinung? Und zweitens, was denkst du, wie man da rauskommen kann? Weil das hängt ja, also manche Bilder hängen ja auch damit zusammen mit so einer, also ich finde, es kippt ganz oft so zwischen diesen alles schlimm, alles böse Menschen und oh, die armen sie tun uns so leid und es ist selten sowas auf Augenhöhe.
Absolut.
Wie kommt man da raus? Und eben würde es, also ist dieser Satz, dass da wie so eine neue Rasse geschaffen wurde, etwas, was du auch tatsächlich selbst so einschätzt?
Ich denke schon, aber ich glaube, dass es nicht unbedingt so wahnsinnig neu ist. Ich meine schon allein dieses Wort Migrationshintergrund im Deutschen. Ich meine, das sagt eigentlich nichts aus. Es ist, man ist selbst nach 3 Generationen im Land immer noch ein Migrant. Es ist auch meine Tochter ist zum Beispiel immer noch Migrantin in Deutschland. Das ist halt mir unerklärlich. Es ist einfach nur, es wird immer, die Leute werden immer in Schubladen gesteckt. Dann gibt es natürlich die guten Migranten, die weniger guten Migranten, die ganz problematischen Migranten, aber es ist trotzdem, es gibt nicht dieses Ankommen der Gesellschaft, wo man gleich, also wo das einfach nicht hinterfragt wird, dass man dazugehört. Jedes Mal oder auch schon allein der Begriff Migrationsliteratur. Das ist genau wie früher Frauenliteratur. Es hat genauso, es trifft halt jeden und keinen. Aber sagt nichts aus. Und auch jetzt die ganzen Diskurse über Flüchtlinge, mit Flüchtlingen oder es ist halt immer, das Wort Flüchtling oder Refugee oder was auch immer steht immer im Vordergrund, aber nicht die individuellen Probleme. Oder ich meine, jemand aus dem Irak hat eine vollkommen andere Geschichte als jemand aus Äthiopien. Und ob jemand in Äthiopien vorher Arzt oder Rechtsanwalt war und derjenige und ein anderer halt kaum Schulbildung besitzt, das ist auch etwas vollkommen anderes. Aber das ist, also man kann es, glaube ich, schlecht vergleichen. Man musste viel mehr differenzieren. Und halt nicht immer nur so, der ist jetzt so und das war's.
Du wohnst, glaube ich, in Berlin-Neukölln. Ja. Und eine Szene im Buch spielt auch auf der Sonnenallee. Und die Sonnenallee ist ja auch eine Straße, die sich sehr gewandelt hat in den letzten 2 Jahren. Es gibt große arabische Supermärkte und so weiter. Und hast du das Gefühl, das ist so ein Ort, da funktioniert das irgendwie, da kommen neue Leute dazu und die werden dann vom Stadtteil aufgesogen und dann gibt es eben einen neuen Supermarkt? Oder hast du das Gefühl, da knistert eigentlich irgendwas oder es findet einfach parallel statt, ohne sich zu berühren?
Ach, ich glaube, das funktioniert alles ziemlich gut. Ich meine, natürlich, wenn jemand gerade ohne Deutschkenntnisse ankommt, dann geht er eher in den arabischen Supermarkt. Als meine Großmutter nach Israel ausgewandert ist, die hat 7-mal den Ulpan-Kurs besucht, um irgendwie Hebräisch zu lernen. Sie hat es immer noch nicht geschafft. Und sie ging halt natürlich ausschließlich in russischsprachige Läden, wo sie auf Russisch bestellen konnte. Ich glaube, das ist etwas ganz. Also ich glaube, das ist, ob jemand tatsächlich jetzt auf Arabisch bestellt oder auf Deutsch, das sagt nichts aus über die Integration. Oder das sind halt so Kleinigkeiten. Ich glaube, in Neukölln gibt es ganz andere Probleme, wie zum Beispiel diese M41. Das ist der berüchtigte Bus, der nie kommt. Und wenn man zum Beispiel versucht, mit dem Kinderwagen in diesen Buch reinzusteigen, also man muss 4 Busse abwarten, bis man halbwegs eine Chance hat, sich da reinzuzwingen, bevor der Busfahrer wieder. Also das sind, glaube ich, die größeren Probleme, die es in Neukölln gibt und nicht unbedingt, dass jetzt das Straßenschild auf Arabisch ist oder auf Deutsch. Also ich glaube, wenn wir so eine ehrliche Diskussion über Neukölln, also ich meine, was auch immer wieder gesagt wird, das ist irgendwie so eine No-Go-Area für Juden. Und dann wird halt irgendein Rabbi aus einer anderen Stadt oder von einem anderen Kontinent angeflogen und wird halt mit 5 Fotografen durch die Straße geschickt. Das ist auch Quatsch. Also da gibt es irgendwie mehr als genug Israelis und mehr als genug gläubige Juden mit Kippa, die da seelenruhig Kichererbsen einkaufen. Also das ist halt nicht das, worum es da geht, sondern halt so die Probleme, die es in Köln gibt, sind halt von der Infrastruktur.
So ein Plädoyer einfach auf das genaue Hinschauen anstatt
auf mehr Busse.
Auf mehr Busse und das genaue Hinschauen. Vielleicht noch als Abschlussfrage. Der Titel des Buches ist ja Gott ist nicht schüchtern. Ja. Und es sei denn, ich habe es überlesen, ist es im Buch selbst gar nicht erklärt, wo der Titel herkommt, was er bedeutet. Vielleicht könntest du das an dieser Stelle noch nachholen.
Das ist eigentlich ein Zitat aus dem Koran, aber mir wurde es zuerst ins Englische übersetzt und in der deutschen Koranübersetzung ist es nochmal anders. Da heißt es, Gott ist nicht, Gott ziemt sich nicht, was irgendwie auch sehr komisch ist. Also ich meine, das ist natürlich ein Zitat, was vollkommen aus dem Zusammenhang von mir gerissen wurde und was auch nichts mit der einzigen theologischen Aussage zu tun hat. Aber ich meine, das ist irgendwie einfach so eine wahnsinnig süße Aussage, irgendwie.
Was heißt sie genau? Gott ist nicht schüchtern.
Ich meine, das ist natürlich für jeden heißt das was anderes, aber für mich ist das so ein schöner Gegensatz zu der gängigen Beschreibung von Gott als der Gütige. Und es gibt zum Beispiel bei Shalom Ausländer sind zwei Seiten, wo er alles auflistet, was den Juden zugestoßen ist und dass es man immer wieder feiert, dass man es überlebt hat. Und das hat mich wahrscheinlich daran erinnert.
Okay, dann Gott ist nicht schüchtern. Ich freue mich sehr, dass du hier was in deinem Buch vorgestellt hast.
Dankeschön.
Und große Leseempfehlung.
Dankeschön.
Buchmessefunk, Literatur. Gelesen und diskutiert auf Detektor FM und Vorleser.net.